Albrecht Müller. Und während die Musik lief, sagten Sie mir noch, wichtig ist in Ihrer Biografie, dass Sie als Industriekaufmann, also bevor Sie Volkswirtschaftslehre studierten, eine Industriekaufmannlehre gemacht hatten.
Ja, das ist wichtig zum Verständnis dessen, was dort abgeht. Was es heißt, zu kalkulieren, scharf zu kalkulieren, das ist eine Sache zum Beispiel. Oder auch, was es heißt, in Konkurrenz zu stehen, zum Beispiel auch mit ausländischen Anbietern. Und da habe ich in den 50er Jahren schon in diesem Betrieb gelernt, dass Globalisierung überhaupt nichts Neues ist. Und dass heute wir wirklich wie in einer Scheinwelt leben, wenn so getan wird, als sei die Herausforderung durch ausländische Konkurrenz etwas absolut Neues. Schon damals sind Betriebe eingegangen, sind ganze Branchen weggebrochen. Also ich erinnere mich an eine Debatte in den 50er, 60er Jahren, als langsam in Deutschland die letzte Fabrik, die Fotoapparate hergestellt hat, zu Ende ging. Also ob es die letzte war, auf jeden Fall diese Branche ist gewaltig ausgedünnt worden. Die Schuhindustrie hat enorm gelitten unter Konkurrenz von Italien, genauso die Lederwarenindustrie, in der ich tätig war. Also damals gab es das schon und es ist heute quantitativ eine andere Dimension, aber das Entscheidende ist, für das, was heute an politischen Konsequenzen aus der angeblichen Globalisierung gezogen wird, ob wir es wirklich mit einer neuen Qualität zu tun haben. Und da bin ich entschieden der Meinung, dass das nicht stimmt. Das habe ich gelernt bei diesem Job als Industriekaufmann.
Auch, dass die Globalisierung nichts Neues ist, wenn ich mich recht erinnere, wurde ja schon zu Zeiten Adam Smiths der komparative Kostenvorteil behandelt.
In der Tat, und es gibt da Abhandlungen darüber, wirtschaftshistorische, dass wir 1913 die gleiche Intensität des Welthandels hatten wie 1970. Und dass es Gastarbeiter damals schon gab, das kann jeder beobachten, der mal fragt, wer hat eigentlich die Eisenbahn gebaut. Und in meiner eigenen Heimat heißen heute noch bestimmte Gebiete, wo es so Höhlen gibt, die Dachsenfranzklinge, das kam von einem italienischen Gastarbeiter, der dort in der Eisenbahn beim Eisenbau mitgearbeitet hat. Und Kapitalbewegungen gab es auch. Deutsches Kapital war in der Türkei, in Russland, hat dort Eisenbahnen gebaut und englisches und französisches Kapital war am Suezkanal und so weiter. Ich will das nicht jetzt verharmlosen, was sich heute tut, aber zu meinen, dass Globalisierung deshalb was Eigenes sei, weil jetzt per Computer da Kapitalströme laufen, das ist sowas Komisches, da kann ich immer nur lachen.
Also auch früher gab es schon Möglichkeiten, ohne neoliberale Rezepte aktive Wirtschaftspolitik
Richtig,
zu betreiben.
Das will ich noch anfügen. Heute wird ja die Globalisierung als etwas Neues dargestellt, um uns dazu zu bringen, dass wir wichtige Errungenschaften unseres Landes nicht mehr halten könnten angeblich. Also wir können die gesetzliche Rente und die Arbeitslosenversicherung in ihrer wichtigen Funktion nicht mehr halten, diesen Sozialstaat nicht mehr halten, weil die Globalisierung uns bedrückt. Das stimmt hin und vorne nicht, weil wir zum Beispiel ja sehen, dass wir hoch wettbewerbsfähig sind. Wir haben einen Leistungsbilanzüberschuss. Schon deshalb kann das mit der Globalisierung nicht stimmen. Das stimmt aber auch in der Darstellung nicht.
Es gibt ja schöne Slogans und wenn Sie gestatten, bleiben wir noch etwas auch in dem Zusammenhang bei Ihrer Vergangenheit. Mhm. Ich habe schon gesagt, Redenschreiber Karl Schillers Planungsabteilung im Kanzleramt haben Sie geleitet. Bleiben wir dabei, wie es um Sie als Beobachter öffentlicher Meinungsbildung bestellt war, aber auch als politischer Akteur. Es gibt einen Slogan, den könnte man heute vielleicht auch wieder verwenden, unter Umständen sogar, ich weiß nicht, für einen FDP-Wahlkampf. Der Slogan heißt, wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Was sagt Ihnen dieser Slogan?
Ja, das ist der Slogan, den wir im Juni 1972 formuliert haben. Ganz bewusst jedes Wort, also auch das zum Beispiel das Wort kämpfen hat eine wichtige Funktion gehabt, weil wir wussten, wir gewinnen die Wahl 1972 nur, wenn wir die Menschen mobilisieren. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass in der Tat es so ist, dass man Dinge verändern muss, nicht immer und mit Gewalt, aber dass die Welt neue Herausforderungen mit sich bringt, das ist mir klar. Nur muss man darauf achten, dass es eben Reformen sind, die diesen Namen verdienen und nicht einfach nur willkürliche Veränderungen, weil es den Oberen dient. Das ist der große Unterschied. Und damals, ja klar wollten wir eine Reform. Wir wollten zum Beispiel, kann man wunderbar parallel ansetzen, wir wollten so beschlossen in einer Steuerreformkommission der SPD mit Erhard Erbler an der Spitze. Wir wollten den Spitzensteuersatz erhöhen auf 56% und ihn nicht auf 42% absenken, wie das jetzt geschehen ist. Oder in diesem Steuerreformkonzept der SPD von 1971 gibt es ein Kapitel römisch 11 oder 9, Abgabe auf umweltschädliche Produkte. Die SPD hat 1971 die erste Ökosteuer formuliert und gefordert. Das ist natürlich eine extrem wichtige Reform. Sie wäre heute noch wichtig. Und das, was an Lkw-Maut jetzt da ist, ist bei weitem nicht ausreichend, um dafür zu sorgen, dass wir dem Klimawandel vorbauend endlich dafür sorgen müssen, dass mehr Güter auf die Bahn kommen oder dass wir in Europa stärkere dezentrale Räume schaffen, sodass nicht mehr der Joghurt von Bayern nach Italien transportiert werden muss und die Krabben von der Nordsee nach Polen, um dort gepoolt zu werden und dergleichen mehr. Die Beispiele.
Das heißt Stützung dezentraler Kreisläufe?
Einmal Stützung, ja, aber marktwirtschaftlich organisiert, indem man die Preise stimmen. Und das ist ein Ergebnis einer guten marktwirtschaftlichen Theorie. Das hat nichts zu tun mit Neoliberalismus oder hat auch nichts zu tun mit Staatsintervention. Ja, jeder gute Ökonom weiß, der Markt hat Schwächen. Stieglitz, der Nobelpreisträger, nennt es Marktversagen. Aber das ist nicht mit Stieglitz was Neues erfunden, sondern das gibt seit Pareto, weiß man, man muss, um marktwirtschaftlich gute Ergebnisse zu erzielen, staatlicherseits dafür sorgen, dass die sogenannten externen Kosten oder englisch gesprochen external diseconomies in die privaten Kalkulationen hineingezwungen werden, wenn Sie so wollen. Das ist ein marktwirtschaftliches Gebot. Das haben diese Neoliberalen überhaupt noch nicht kapiert. Die sind wirklich ganz schlechte Ökonomen, was da heute zugange ist. Und sowas haben wir damals gemeint, als wir diesen Slogan formuliert haben. Oder ein gleiches Kindergeld für alle statt der ungerechten Kindersteuerfreibeträge. Wir hätten nie eine Reform vorgeschlagen, bei der das Kind für die gut verdienende Mutter oder Eltern 1.800 Euro wert ist und für die schlecht verdienende 300 Euro. Sowas wäre uns auch bei wirklich nie in den Sinn gekommen. Und deshalb stehe ich zu diesem fantastischen Slogan. Das ist übrigens einer der wenigen langen Slogan, die sich von damals bis heute gehalten haben. Das haben inzwischen schon andere Parteien auch benutzt. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. So ist es. Aber nicht für die Reformen von Schröder und Merkel.
Aber der Slogan wäre doch sozusagen vielseitig verwendbar. Man könnte ihn auffüllen mit allen anderen Positionen.
Richtig, man kann
ihn. Wenn man ihn strategisch einsetzt in einem Wahlkampf.
Richtig, natürlich könnte das heute, könnte Frau Merkel diesen Slogan benutzen, das ist richtig, weil dieses Wort Reform umgedeutet ist. Da darf ich jetzt mal auf den roten Faden von der Reformlüge kommen. Ein tolles Wort von George Orwell. Da hat nämlich gesagt, und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. Das heißt, formuliere es mal salopp, wenn Sie die nötige publizistische Kraft und das nötige Geld haben, und das ist heute bei entscheidenden Gruppen der Fall, dann können Sie aus Mist Marmelade machen und aus der Privatvorsorge eine notwendige Angelegenheit. Das hat dann das Ergebnis des Denkens, hat mit dem, was Sache ist, mit dem, was notwendig wäre, überhaupt nichts zu tun. Das ist etwas, was wir wirklich heute begreifen müssen. Heute ist Gehirnwäsche nahezu 100%ig möglich, weil es kein kritisches Bürgertum mehr gibt, keine mitdenkenden Leute, die hinterfragen, wieso machen wir ein Elterngeld, wo das Kind den einen 1.800 und den anderen nur 300 Euro wert ist. Dieses kritische Potenzial ist weg und in den Medien ist es sowieso weg.
War das früher tatsächlich besser oder anders gefragt, wie war es denn um Ihre politischen Werbestrategien bestellt? Und damit nehme ich nochmal die Frage von vorhin auf, wie ist es denn um Ihr Selbstverständnis auch als nicht nur als Beobachter öffentlicher Meinungsbildung, sondern im kommunikativen, kommunikationsstrategischen Sinne, wie ist es um Ihr Selbstverständnis als politischer Akteur für Kampagnen, für politische Werbestrategien?
Also das ist schon eine richtige und ich verstehe es auch, eine kritische Frage, die ich mir auch stelle.
Ja, sonst klingt so, als wäre früher sowieso alles besser gegeben
und es hätte... Den Eindruck will ich nicht erwecken, obwohl ich der Meinung bin, dass nicht nur die Musik, sondern auch die Zeitläufe schon so waren, dass wenn man das mal in der Kurve darstellen würde, dass dann die 60er und Anfang 70er Jahre schon so ein kleiner Höhepunkt der Entwicklung an Aufklärung sind. Es gibt da auch Wellenbewegungen oder es gibt Aufs und es gibt Abs. Ich rede mal noch nicht für Welle. Ich würde es gerne so haben, dass es wieder Höhen aufgeht.
Und Tiefen.
Ja, ich würde schon haben, dass wieder mal eine Höhe an Aufklärung kommt. Aber wir leben heute schon in einer sehr dumpfen Zeit, gemessen an daran. Das will ich schon festhalten.
Gemessen
das,
an der Vielzahl der Kanäle, die uns zur Verfügung stehen.
Gemessen an der Vielzahl der Kanäle leben wir in einer aufgeklärten Zeit. Aber da die Kanäle alle das Gleiche bringen und da sie sich teilweise vereinen in der Manipulationsabsicht, leben wir eben nicht in einer aufgeklärteren Zeit. Das ist übrigens ein Thema, das ich in der Zeit von Helmut Schmidt als Bundeskanzler intensiv bearbeitet habe, nämlich die Frage, was folgt daraus, wenn wir bei uns die Programme im Fernsehen vermehren und kommerzialisieren. Und wir haben damals als Planungsabteilung 1978, 79, 80 präzise vorhergesagt, was uns ins Haus steht, nämlich Verblödung über weite Strecken, Verwahrlosung, wie das heute inzwischen festgestellt wird. Und das sage ich auch nicht so mit Besserwisserei für früher, sondern das war eine klare Prognose. Und damals war die Politik eben so, das muss man sich mal vorstellen, dass ein Bundeskanzler sich mit der Frage beschäftigte, welche Folgen diese Art von Kommerzialisierung für die Menschen, für die Familien, für das Denken junger Leute, für ihre Ausbildung haben wird. Das möchte ich mal heute sehen, wo die Bundeskanzlerin sich darüber Gedanken macht. Die loben alle die Kommerzialisierung, die Profiteure der Kommerzialisierung, nämlich der Bertelsmann-Konzern und der ehemalige Kirch-Konzern, inzwischen ja in Heuschreckenhänden, diese Profiteure haben heute direkten Einfluss auf die Politik und deshalb überlegt sich die Politik auch dieses nicht mehr.
Aber gab es tatsächlich, ich sag mal, Sie waren 72 verantwortlich für den Bundestagswahlkampf, Willi wählen, gab es damals keine manipulativen Strategien sozusagen, wie man den Wahlkampf führt, um ihn dann schließlich zu gewinnen?
Ja doch, Sie kommen ja mit Recht darauf nochmal zurück und ich wollte auch gar nicht den Eindruck erwecken, als wollte ich ausbüchsen. Klar, wir haben uns überlegt, Willy Brandt, Egon Bahr, wir auf der Zuarbeiterebene überlegt, wie können wir zum Beispiel die Emotion des Misstrauensvotums, der Misstrauensabstimmung vom April 1972 im Wahlkampf dann wiederbeleben. Und es war dann völlig klar, zwischen Agentur und uns verabredet und von der Agentur vorgeschlagen, von uns gemeinsam besprochen und der Agentur vorgeschlagen, dass die ostpolitische Emotion, nämlich dass sich Menschen aus Deutschland Ost und Deutschland West an der Grenze treffen, dass diese Besucherregelung es gibt inzwischen, dass die sich umarmen, dass diese Emotionen dann auch in den Bildern der Fernsehspots wiederkommen sollen. Das war sozusagen die Wiederbelebung dieser Emotion. Oder ganz selbstverständlich ist die Überlegung von Willy Brandt, nicht nur von Vertragspolitik zu sprechen, sondern von Friedenspolitik, von Versöhnung, bis hin zum Kniefall, wo ich nichts jetzt hineindeuteln will, aber dies alles hat natürlich auch die Funktion gehabt, in die Herzen der Menschen hineinzukommen. Also bestes Beispiel ist meine eigene Mutter, die hat vorher nie SPD gewählt. Die hat auch nicht meinetwegen SPD gewählt 1972, sondern weil sie ein in Versöhnung engagierte, christlich motivierte Frau war, die dann gesagt hat, diese Versöhnung mit Polen und mit der Sowjetunion, diese Versöhnung ist wichtig und deshalb springe ich über meinen eigenen Schatten und wähle jetzt diesmal SPD. Das ist doch klar, dass man das auch sich ausgedacht hat, dass das nicht vom Himmel fiel, und da haben Sie völlig recht, ist selbstverständlich. Und Sie können jetzt sagen, auch das seien Manipulationen gewesen, da würde ich aber Ihnen antworten, dass das gemessen an dem, was wir heute erleben, geradezu harmlose Dinge waren.
Albrecht Müller, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich diese kommunikativen Fähigkeiten anzueignen und zu erwerben und sozusagen auch ein PR-Stratege zu sein, einer, der viele Erfolge aufzuweisen hat? Sie haben eigentlich Volkswirtschaftslehre studiert, Soziologie und Politik. Wie kam das kommunikationstheoretische und praktische Wissen dazu?
Also ganz am Anfang hatte ich schon mal gesagt, dass ich mich mein ganzes Erwachsenenleben schon mit diesen Fragen beschäftige. Wie findet Manipulation statt? Ich bin wahrscheinlich der Spezialist zur Beobachtung von Meinungsbildung in Deutschland. Ich will nicht übertreiben, aber einer derjenigen, der das am intensivsten gemacht hat. Und wenn man das intensiv macht, und das habe ich dann als Redenschreiber ja üben müssen, letztlich, das war die große Schule, diese 1,25 Jahre intensivste Arbeit, dann lernt man, wie solche Meinungsbeeinflussungen funktionieren. Also man lernt zum Beispiel, was auch Geißler bestens beherrscht, man lernt, dass man übertreiben muss, und zwar in einem Bereich noch der Glaubwürdigkeit, um das weniger Übertriebene als Botschaft überzubringen. Nenne ich auch ein praktisches Beispiel. Wir haben im Herbst 1975, also nach 1,25 Jahren, Regierung Schmidt festgestellt, dass sein Leistungsimage überhaupt nicht so gut ist, wie das so klingt, wenn man sagt, der Manager Schmidt oder sowas ähnliches. Im Gegenteil, die Regierung Schmidt hatte damals ein ganz schlechtes Leistungsimage. Und dann haben wir in der Klausur zusammengesessen und haben zum Beispiel nach dem Motto, dass man übertreiben müsse, um auf dem erreichbaren oder gewünschten Niveau zu landen, gesagt, wir sind ein Modell und haben den Begriff Modell Deutschland erfunden. Das ist im Dezember 1975 geschehen und ist dann im Frühjahr 1976 eingesetzt worden. Und das hat ganz klar nach dem Motto funktioniert. Die Leute haben sozusagen in sich, in ihrer inneren Kommunikation, im inneren Verstehen, haben die gesagt, naja, das soll's mal nicht übertreiben, der Schmidt, aber es blieb hängen. So ganz schlecht war der nicht. Hat fantastisch funktioniert. Sowas macht man natürlich auch, das ist richtig. Und das habe ich dann Learning by Doing sozusagen gelernt. Aber schon im Grunde musste ich das natürlich schon beim Wahlkampf 1972 voll können und habe es offenbar gekannt.
Die Professionalität der heutigen Meinungsführerschaft müsste Ihnen Respekt abnötigen.
Ja, wenn sie das zu einem guten Zweck täte, wenn die sich verantwortlich fühlen würden für die Mehrheit unseres Volkes und ihre Interessen und wenn sie nicht so total beherrscht wären von den Interessen der Oberschicht. Das finde ich langsam schlimm, diese Aufteilung unserer Gesellschaft in oben und unten und die, wie ich finde, auch widerliche Art, den Oberen in die Tasche zu arbeiten.